Alarm.
Was ist denn hier los?
Spoiler-Alarm.
Oh.
Martin stirbt am Ende der Folge.
No!
Jetzt habe ich, den großen Spannungsbogen alles schon vorweggenommen im Prinzip. Es geht heute um Spoiler.
Ah, okay, okay.
Es geht um Spoiler bei uns im Filmmagazin. Manche hassen sie, manche finden sie gar nicht so schlimm. Es ist ein vielseitiges Thema, mehr als man vielleicht am Anfang denkt. Wir reden heute über Spoiler. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Folge 103 ist es jetzt mittlerweile sogar schon, aber wir sagen das ja eigentlich immer.
Wir zählen das ja nicht.
Wir zählen das ja
nicht. Was ist auch schon so eine Zahl, ist ja, auch
Schall und Rauch. Schall und Rauch. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du bist Martin.
Du bist Lukas.
Und wir sprechen hier einmal die Woche über Filme, Serien und alles, was damit sonst so zu tun hat, und haben immer auch so eine kleine, immer die gesellschaftliche Brille auf. Mhm. So ein bisschen das Feuilleton auf der Nase.
Mhm. Die sehr sympathische Brille.
Ja, genau.
Die wir uns anschauen, damit ihr immer auch Spaß dabei habt.
Ja, aber auch nicht zu sehr.
Ich hoffe, müsst ihr auch beurteilen. Ja. Das könnt ihr uns auch jederzeit immer mitteilen, wie ihr das findet. Ihr erreicht uns einfach über Twitter, Facebook, E-Mail, mail@filmmagazin.audio. Ja, sonst noch, glaube ich,
Instagram.
Auf Instagram, siehst du.
Wollen wir nicht vergessen, TikTok haben wir immer noch nicht eingerichtet.
Noch nicht, ja. Aber da werde ich auch immer gespoilert zu einem Film.
Tatsächlich bin ich so auf das Thema gekommen. Ah. Ich versuche nämlich, wir hatten das in der vergangenen Episode, hattest du ja über Filme gesprochen, die jetzt im letzten Jahr sehr erfolgreich waren, und da war der erfolgreichste, hat sich ja jetzt auch der, du hast es ja vorausgesagt vergangenen Sonntag, dass der aktuelle Spider-Man in die Top 10 kommen wird, und ist, glaube ich, jetzt auf Platz 4 gelandet.
Oh, schon Platz 4 das.
Ich glaube, Platz 4 habe ich letztens gelesen, der erfolgreichsten Filme überhaupt.
Also vor allen Dingen wahrscheinlich ohne Corona Platz 2, 3 sogar möglich gewesen. Ich glaube, 1 jetzt nicht unbedingt, aber
schon also krass. Schon krass. Und wir hatten da auch schon festgestellt, dass wir das nicht sehen konnten. Ich weiß nicht, hast du den mittlerweile geguckt?
Jetzt habe ich ihn jetzt gesehen.
Jetzt hast du ihn gesehen, siehst du mal. Dann spoiler mich bitte nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir hatten ja in Sachsen hier lange, die Kinos hatten zu, konnten den nicht sehen. Und ich wirklich versucht, wie so im Hindernislauf auf Instagram irgendwie um die Spider-Man-Spoiler. Immer wenn ich irgendwie Spider-Man gesehen habe, schnell weiter. Ja. Schnell weiter gescrollt. Einfach um mich nicht zu spoilern und nicht zu wissen,
da
was passiert.
Ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe mich auf den Film ja besonders gefreut, weil es ein paar Gerüchte gab, was passieren könnte. Und man wusste ja durch die Trailer, dass auf jeden Fall ein paar Figuren vorkommen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Um jetzt nicht zu spoilern. Aber ich auch so dann sehr traurig war, dass ich ihn halt nicht sehen konnte, weil ich genau wusste, ich kann spoilern halt im Internet nicht allein aufgrund meiner Arbeit, weil ich viel im Internet unterwegs bin. Da kommt schnell mal ein Kommentar. Das muss nicht mal absichtlicher Spoiler sein, sondern einfach so ein kleines Kommentar, wo ich als großer Spider-Man-Fan sofort weiß, um was es geht, was passiert. Und deswegen wurde auch halt gespoilert aus diesem Grund. Das war jetzt nicht so mega Schlimmes, weil ich habe nur das Was gewusst, nicht das Wie. Deswegen war auch halbwegs okay für mich. Aber das war für mich auch so ein bisschen Spießrutenlauf, weil ich eigentlich auch richtig überrascht werden wollte im Kino. Mhm. Aber das hat dann da auch nicht so funktioniert.
Da in dem kleinen Gespräch, jetzt steckt schon viel drin von dem, worum es gleich auch noch geht. Frag mich bei dir mal so ein bisschen, weil du auch oft erzählst, dass du zu Filmen vorher Kritiken liest und so weiter. Wie stehst du eigentlich zu Spoilern? Ist es dir egal, oder?
Also ich habe eigentlich gar nicht so ein krasses Verhältnis zu Spoilern, dass ich sage, das hat mir jetzt den Film versaut, wenn du mir das erzählst. Weil ich, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, das Wie ist mir eigentlich wichtiger als das Was. Wenn du mir einfach nur sagst, hey, die Figur stirbt am Ende des Films. Ich sage, okay, schade, blöd, dass ich das jetzt weiß. Hätte ich schon gerne, aber ehrlich gesagt, wie es dargestellt ist, ob es mich wirklich catcht in dem Moment, das ist nochmal was anderes. Ist natürlich dadurch, dass ich es weiß, dann schaue ich den Film, die Serie, auch nochmal dann was anderes. Ja. Aber allgemein bin ich da gar nicht so krass allergisch drauf. Es gibt natürlich manchmal die Sonderfälle, wie jetzt bei dem Spider-Man-Film, wo man halt lange gemunkelt hat, um was es genau geht und was alles vorkommt, wo ich dann schon da ein wichtiger Teil des Films dann schon ist, in dem Moment das dann zu sehen. Und im konkreten Fall war ich dann sogar enttäuscht, weil ich dann das Was wusste ich und das Wie fand ich total enttäuschend, wie sie es dargestellt haben. Und dadurch, ich weiß nicht, ob das jetzt schlimmer gemacht hat, dadurch, dass ich schon wusste, dass es passiert, kann man jetzt drüber nachdenken. Aber ehrlich gesagt, diese Spoiler-Kultur finde ich manchmal auch sehr schwierig, weil ich finde gerade, wenn meine Kritik eine ausführliche Kritik schreiben möchte, und dann, es gibt ja auch diesen Trend, das ist eine spoilerfreie Kritik.
Ja.
Und die ist so allgemein, so nichtssagend, in den allermeisten Fällen, weil du halt nicht konkret über was reden kannst, auch nicht über eine ideologische Perspektive, wie der Film irgendwas darstellt oder irgendwas macht, sondern einfach sagen, ja, ich fand ihn unterhaltsam oder nicht unterhaltsam im letzten Drittel, da hat das vielleicht ein bisschen nachgelassen, okay.
Kannst du 5 Sterne geben und dann, 3 von 5 oder so.
Deswegen, ehrlich gesagt, ich bin durchaus ein Freund, mehr zu spoilern. Ich glaube, Also wenn man es natürlich ansagt, das ist ja auch, glaube ich, das machen wir ja auch so, ja, dass wir sagen, jetzt Achtung, Spoiler, damit das für die Leute auch klar ist. Ist ja auch okay, wenn man das macht mit der Ansage. Aber das gibt ja Leute, die sind hyperempfindlich. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja auch so, was uns Game of Thrones und so beigebracht hat, weil man irgendwie jetzt in der nächsten Folge ist der Hauptcharakter gestorben. Und das war dann immer so das große Happening, dass uns das so ein bisschen, dass auch an sich die Filmkultur und vor allen Dingen die Filmkritik so ein bisschen schwieriger macht. Ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber schwieriger gemacht hat.
Ja, ich finde auch, also da gibt's Abstufungen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich hasse Spoiler auch ziemlich, also ich mag das überhaupt nicht, wenn ich will das selber gucken, aber ich bin jetzt auch nicht so crazy, weißt du, also es gibt wirklich Leute, auch eine Freundin, der gar nichts, ne, null, bei Sachen, wo sie sich wirklich drum kümmert sozusagen, ne? Mir ging es jetzt wieder so, beim Release, da hat man vor 2 Folgen drüber gesprochen, von Attack on Titan, da war das dann so, dass als die erste Folge der neuen Staffel oder des neuen Staffelteils raus war, dann ging es los bei Twitter und bei Instagram. Und da musst du es wirklich auslassen, weil sonst kriegst du in der einen oder anderen, und wenn es nur ein Screenshot von irgendwas vermeintlich Banalem ist, wenn man was sieht, weiß man schon ein bisschen was, wenn man drinsteckt. Und ich weiß nicht, also ich habe mich da auch wieder hart gespoilert, indem ich dann einfach mal noch was zu einem Charakter lesen wollte, ne? Da gibt es ja einen Wiki dafür. Und dann war ich auf diesem Wiki und da steht bei diesem Charakter halt deceased, gestorben. Und ich denke so, no! Fuck! Ja, aber wie willst du drum rumkommen?
Ja.
Also ja, schwierig. Aber genau, wir wollen das Ganze heute auch mal so ein bisschen von einer vielleicht psychologischen Perspektive auch beleuchten, weil es gibt da durchaus auch ein paar Studien dazu, vor allem aus dem amerikanischen Raum. Aber vorher müssen wir vielleicht einfach ein bisschen spoilern. Einfach damit alle, die jetzt mit Spoilern vielleicht nicht so richtig was anfangen können, habe ich mal so ein paar ältere Filme auch rausgesucht, die man, glaube ich, bedenkenlos spoilern kann. Ich mache trotzdem nochmal
Alarm!
Der Spoiler-Alarm. Ihr könnt ab jetzt, weiß ich nicht, 2 Minuten vorspringen, 1 Minute vorspringen.
Welche Filme geht's denn?
Guckt mal, es geht jetzt um Rückkehr der Jedi-Ritter.
Okay.
Auch, das weiß man auch. Es geht um Planet der Affen und zwar nicht die neuen, sondern die alten. Ja. Es geht um Psycho von Alfred Hitchcock.
Okay.
Ja, die drei einfach, weil da ist es jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel vorwegnimmt bei Rückkehr der Jedi-Ritter, dass man erfährt, dass Darth Vader Lukes Vater ist.
Gut, das erfährt man im Imperium schlägt zurück.
Das, wirklich?
Ja.
Sicher?
Sicher.
Okay, dann geht's ums Imperium schlägt zurück. Dann habe ich jetzt nicht Rückkehr der Jedi-Ritter
Das ist ja der letzte Teil der alten Trilogie. Und da weiß man das ja schon am Anfang. Also das sagt er am Ende, Finale von Imperium schlägt zurück. Ja, ist ja auch egal.
Ja.
Also. Es geht um den Star Wars.
Es geht um Star Wars. Ich bin der Mega-Profi, habe ich mich jetzt ins Ausgekickt für alle Star Wars-Leute, aber Star Trek ist eh viel besser.
So.
Jetzt hassen sie mich ganz. Zweite Planet der Affen erfährt man dann ganz am Ende, oder zumindest gibt es den Hinweis, dass der Planet, auf dem wir uns bewegen, gar kein, wie man die ganze Zeit annehmen könnte, irgendwie ein fremder Planet irgendwo in einem anderen Sonnensystem ist, sondern es ist offenbar die Erde in der fernen Zukunft, auf dem die Affen leben.
Sehr gute Szene auch.
Sehr, sehr gut, ja. Ich weiß gar nicht, was war das? Die Freiheitsstatue,
die Freiheitsstatue dran liegt,
ja.
Auch sehr ikonisches Bild, ja.
Ja, genau. Und bei Psycho ist quasi der große Plot-Twist am Ende erst, wenn man sich den anguckt, dass die Mutter, vor der die ganze Zeit diese Angsthaltung aufgebaut wird, man denkt die ganze Zeit, die Mutter ist die Mörderin und tötet von Norman Bates die Mutter. Dabei lebt die gar nicht mehr, ist schon lange tot und Norman Bates ist quasi in seine Mutter.
So. Ich hätte jetzt gedacht, du machst den anderen Twist im Psycho, dass halt die Hauptdarstellerin nach 30 Minuten schon stirbt.
Achso, das ja, das, ist natürlich das auch, stimmt, das kann man auch sehr gut spoilern. Ja. Und da komme ich auch gleich drauf, nämlich Erwartungshaltung, enttäuschte Erwartungshaltung, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Kommen wir aber erstmal zum Inhaltlichen, so die Frage, warum reagieren wir wie auf Spoiler, warum mögen wir sie oder hassen sie oder, sag ich mal, sind neutral ihr gegenüber eingestellt. Wir wollen, oder ich sag mal, in den meisten Fällen wollen wir bestimmte Emotionen, wenn wir jetzt mit Geschichten uns beschäftigen, ja selbst erleben, selbst nachfühlen. Und Spoiler berauben uns eben, das hast du gerade auch schon angerissen mit Spider-Man, berauben uns so ein bisschen dieses Nachfühlens oder zumindest diesen kompletten Nachfühlens. Also diese Überraschung, dieses Überraschtsein im Nachgang geht uns natürlich flöten. Ne? Und also Überraschung bedeutet ja immer, man bekommt die richtige Information die Information zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ja in Geschichten total wichtig. Und in dem Fall zerstört man eben die Intention der Geschichte so ein bisschen, wenn man die grundlegende Information schon früher hat als eigentlich angedacht von den Personen, die die geschrieben haben. Und da können wir vielleicht die Grundfrage stellen, und da komme ich zur ersten Begründung, warum wir Spoiler, wenn wir ein Problem mit Spoilern haben oder zumindest wie sie sich einige erklären, mit der Frage, warum mögen wir eigentlich Geschichten? Und da gibt's Paul Bloom, der ist an der Yale-Universität Psychologieprofessor, und der schreibt, dass wir eben wir verbringen eigentlich mehr Zeit mit ausgedachten Geschichten als mit Freizeitaktivitäten im wahren Leben. Also wenn man die, wenn man aus den Freizeitaktivitäten die fiktionalen Geschichten rausrechnet, dann ist da weniger Zeit, bleibt da weniger Zeit übrig, als wir für fiktionale Geschichten. Und wenn man sich selber mal in den Alltag guckt, wenn man nach Hause kommt irgendwie und hat 4 Stunden Zeit vorm ins Bett gehen und dann davon ist man 3,5 auf Netflix oder so, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Er sagt, dass wir ab einem gewissen Punkt nicht mehr zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Also tatsächlich im Kopf gar nicht mehr unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion, ohne dass wir das wissen. Also wir wissen natürlich immer, was Fakt und was Fiktion ist, aber unser Unterbewusstsein.
Und auch so emotional, wie wir darauf reagieren, ist dann...
Genau, weil eigentlich gibt es ja keinen Grund. Also eigentlich, wenn du dir eine Geschichte anguckst und sitzt auch gemütlich auf deinem Sofa, ob der jetzt der Charakter stirbt oder nicht, du stehst danach auf, putzt die Zähne und gehst ins Bett.
Und der Schauspieler lebt ja noch, oder die Schauspielerin lebt ja noch. Du akzeptierst ja, das ist ja eine gefakte Welt. Und du akzeptierst, dass das halt trotzdem dann emotional bewegt, obwohl eigentlich die Figur, die existiert ja nicht, die du gerade gesehen hast eigentlich.
Ja, die Psychologin Talia Goldstein von der Pace University schreibt, dass das Ganze auf einem neurologischen Level eben passiert. Also wir mögen, sie hat jetzt das Beispiel Sex gewählt, wir mögen Sex, also mögen wir Geschichten über Sex, weil auf der einen Seite wissen wir, also unser bewusst denkender Teil im Gehirn, der weiß, ja, die Geschichte ist nicht real. Andere, primitivere Teile sagen doch, das ist natürlich wahr auf irgendeiner Ebene, weil die das nicht differenzieren. Das Gehirn ist ja ganz unterschiedlich aufgebaut. Also wäre sozusagen die erste Erklärung, warum viele Menschen Spoiler hassen. Spoiler erinnern uns daran, dass eine Geschichte eben nicht real ist. Also wir merken durch Spoiler, natürlich ist, wir können nicht eintauchen, wir können nicht vergessen für einen
Man
Moment.
Erlebt das ja auch außerhalb dann des Filmerlebnisses. Das heißt, ne, man wird dem beraubt, nicht im Kino, nicht auf der Couch, sondern halt bei einem Gespräch auf Twitter, wo auch immer. Ja. Und dadurch dann wahrscheinlich, dass man merkt, okay, jetzt habe ich gerade eine Geschichte eigentlich erlebt, eine gefakte Geschichte, und jetzt weiß ich auch noch, was passiert.
Ja, genau. Also es ist einfach schwerer einzutauchen, wenn man weiß, wo die Geschichte hingehen wird, weil das gibt's im wahren Leben so gut wie nie, dass man hundertprozentig weiß, wo jetzt was hingeht. Ne? Also diese Unsicherheit fehlt auch einfach.
Es gibt's ja auch nicht, wenn du dir jemand sagt, hey, da ist ein Vulkan ausgebrochen.
Ja.
Und dann sagt, hast du mich jetzt gespoilert? Ich will gerade noch die Tagesschau gucken.
Ja.
Das sagt ja auch keiner.
Naja, wer weiß, vielleicht.
Ich hoffe nicht. Ja.
Außerdem, also es gibt noch andere Studien, die zeigen auch, und das ist noch ein wichtiger Punkt, dass Menschen, die Erwartung von etwas genauso sehr mögen wie das Erwartete selbst, also wie die Lösung selbst dann. Also ich kann mir zwar denken, dass ein Charakter stirbt, oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn ein Charakter stirbt, aber ich kann mir denken, dass die beiden sich küssen, aber dem entgegenzufiebern und zu schauen, stimmt meine Vermutung, die sich da seit ein paar Akten irgendwie andeutet oder so, selbst rauszufinden, die ist mindestens genauso spannend. Also Vorfreude ist die schönste Freude, ist eigentlich das kurz so zusammengefasst.
Das ist dann auch der Grund, warum Glücksspiel sehr gut funktioniert. Ja, ne? Dass die Erwartung an den Erfolg ist genauso schön. Oder halt, wenn dann beim Roulette halt die Kugel langsam vielleicht das trifft, was du treffen willst, dass es getroffen wird, sorgt halt auch für eine Freude im Körper.
Ja.
Das ist halt auch psychologisch schon nachgewiesen worden, dass dann durch diese Erwartungshaltung halt selber Teil des, warum Leute halt sich in Glücksspiel viel Geld investieren.
Ja. Ja, ja, na klar. Auf der anderen Seite natürlich, das kann man auch umdrehen, dieses Mindblown-Gefühl, das mögen ganz viele Leute eben nicht. Ne? Meistens hat man dann auch so Adrenalinausschüttung und so weiter, und manche Leute mögen dieses Gefühl auch einfach. Ich habe ja auch viel von gelesen, dass die sagen, nee, ich spoiler mich lieber und lese mir vorher irgendwie eine Rezension dazu durch, damit ich den Film wirklich genießen kann, sonst kann ich den nicht genießen, wenn ich zu gespannt bin, kann ich den Inhalt gar nicht verfolgen.
Also das gibt's durchaus auch. Wenn man nochmal einen Film zum zweiten Mal sieht oder zum dritten Mal, dann fallen einem ja nochmal andere Dinge vielleicht auf, ob es dann besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt, aber es ist ja schon nochmal ein anderes
Gucken. Ist eine andere Art von Erleben einfach. Ja. Hat auch Vorteile, ne? Wie gesagt, Details fallen einem dann unter Umständen auch erst auf. Ja, wo wir gerade bei den Erwartungshaltungen sind, haben wir erst so vorhin auch schon kurz mit Psycho hast du das ja auch gesagt, das war ja die Krux von Psycho war ja damals, dass die groß Werbung mit der Hauptdarstellerin gemacht haben. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Und auch im Trailer hat man nur sie gesehen. Und dann stirbt sie nach einer halben Stunde, ist tot, die berühmte Duschszene, die kennt man auch. Und dann wird sie, glaube ich, im Kofferraum im Moor entsorgt irgendwie. Und dann ist ihre, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ihre Cousine oder so, wird dann nur zur neuen Hauptfigur, die dann dem und Norman Bates auf die Schliche kommt.
Der Detektiv, der dann auch.
Und der Detektiv, genau. Da war durchaus auch, ich glaube, da war es gar nicht so schlimm, weil damals die Medienwelt auch noch anders funktioniert hat und weil natürlich der Film gut war. Auch ohne diese Hauptdarstellerin. Ist ja aufgegangen, der hat funktioniert. Aber im ersten Moment sind die Leute natürlich in den Film gegangen, um sie zu sehen, auch teilweise. Ja, ist ein spannendes Experiment. Machen auch andere Filme, Brave zum Beispiel von, was, ein Pixar-Film?
Ach, du meinst Merida.
Merida, genau. Die hat ja auch vorher mit einer Erwartungshaltung gespielt, die dann auf eine andere Art und Weise nicht, das will ich nicht spoilern, die dann anders erfüllt wurde oder nicht erfüllt wurde. Also es geht halt so ein bisschen um Setup und Payoff. Ne? Wenn ich einen Film gucke, der Titanic heißt, dann erwarte ich am Ende, dass das Boot sinkt. Es sei denn natürlich, das große Ding und es gibt trotzdem ein befriedigendes Gefühl, wenn es nicht sinkt, aus welchem Grund auch immer. Aber dann muss ich es halt entsprechend vorbereiten. Ne? Oder Prometheus, da gibt's, wird da irgendwie im ersten Akt so eine Operationsmaschine vorgestellt. Wenn die dann nicht eingesetzt wird, dann frage ich mich am Ende vielleicht,
warum hast du
die denn eingeführt, wenn du sie dann nicht benutzt?
Ja. Aber das hat, glaube ich, mal Hitchcock auch gesagt, glaube ich, wenn man halt eine Waffe an der Wand zeigt,
ja,
dann muss die auch eingesetzt werden im Laufe des Films, ansonsten fühlt sich
der Zuschauer betrogen. Und es ist ja tatsächlich auch wenn man sich was über ein bisschen Erzählform und Narrativ und so weiter, dann gibt es eine Sache, die, ich weiß gar nicht mehr, im ersten oder zweiten Akt bei einer Dreiaktstruktur, im ersten Akt, glaube ich, vorgestellt wird, die dann im dritten Akt, beziehungsweise 2 und 5, glaube ich, bei der 5-Akt-Struktur, die dann der Schlüssel ist, die aber schon mal gezeigt wurde. Und dann bei dieser Operationsmaschine wusste man natürlich, oh Gott, was wird da passieren? Aber da kann man auch gut mitspielen. Ne? Wenn man bei Horrorfilmen zum Beispiel irgendwo eine Kettensäge liegen sieht, dann weiß man schon, oh mein Gott, irgendwann.
Oder heißes Öl.
Ist klar, worauf man hinaus will. Eine andere wichtige Einschränkung, glaube ich, beim Spoilern ist auch noch, das hat sich, glaube ich, aus unserem Gespräch jetzt auch schon ein bisschen rauskristallisiert, ist natürlich, welches Verhältnis ich zu der Geschichte habe. Wie wichtig ist mir die Geschichte? Wenn mir die Geschichte total wichtig ist, wenn das die Filmreihe, die Serie ist, die ich liebe, die ich mich total verschlingt und was weiß ich, dann ist die Tendenz größer, dass ich Spoiler scheiße finde, weil ich die Geschichte selber drin sein will. Wenn das jetzt ist, ein Film, wo ich genau weiß, boah, den werde ich bestimmt in den nächsten 5 Jahren nicht gucken, weil so richtig bockt es mich nicht, dann ist mir der Spoiler auch egal. Dann weiß ich das auch, dass das nicht so schlimm ist, was darüber zu lesen. Ja, das ist auch immer so ein Punkt. Und bei einem Gespoilere muss man auch sagen, das klang bei dir vorhin auch schon so ein Stück an, gute Filme sind ja auch gut, selbst wenn man das Ende kennt. Ne, weil wenn man sich jetzt als Person, die einen Film schreibt, nur auf einen einzigen großen Plot-Twist verlässt.
Gibt's da jemanden, der sowas macht?
Ich weiß es nicht. dann ist es doof, wenn das der Punkt ist, der gespoilert wurde, weil dann ist nämlich der Rest des Films Kacke.
Ja.
Mist. Also ich sag mal so, ohne jetzt den konkreten, aber der Film ist auch schon lange her, ohne jetzt den konkreten Plot-Twist erwähnen zu wollen, wenn man den großen Fight-Club-Twist schon vorher kennt, ist der Film trotzdem gut.
Und da ist wirklich auch so, dann guckst du auch nochmal anders, weil der lohnt sich auch zum zweiten Mal, weil du dann erst gewisse Sachen nochmal erst wahrnehmen kannst eigentlich.
Exakt. Und weil der Plot-Twist so gut verwurstet ist, dass du, wenn du ihn beim zweiten Mal guckst, natürlich Ausschau hältst nach, wo sehe ich denn schon vorher das? Wo kündigt sich das denn schon an? Dann findet man tatsächlich einige Punkte, wo man dann danach, wenn man es zum zweiten Mal guckt, sagt, oh krass, was, das hätte ich ja merken müssen.
Ist dann gleiche Geschichte bei Sixth Sense, wo es auch sehr gut halt funktioniert, wenn man dann halt Bruce Willis nochmal mit ganz anderen Augen sieht
und wie er
mit der Umwelt interagiert, wenn man das halt weiß.
Ja, genau. Das ist dann auch nochmal eine Kunst, ne? Da noch einen draufzusetzen im Prinzip. Und weil das Ding ist, also das, was ich gerade gesagt habe, mit dem, dass gute Filme auch gut sind, wenn man das Ende kennt, das kann man, finde ich, besonders gut bei Dokus beobachten. Weil man kennt im Prinzip die groben Eckpunkte, wenn es jetzt keine Investigativ-Doku ist, irgendwie, wo was rausgefunden wird. Ne? Wenn es Geschichtsdoku, dann weiß ich, was am Ende bei rauskommt. ne, das Gefühl, das hatte ich auch, als das ZDF mal wieder letztens, hatte ich glaube ich auch dann mal rumgeschickt irgendwann, das ZDF hat ja letztens so eine 10-teilige Doku über den Holocaust gemacht, die hieß hier Der deutsche Abgrund,
ja.
Geht von 18 bis 45 und da habe ich auch, das war irgendwie, da hatte ich Urlaub und habe so gedacht, mir ist langweilig, oh, ZDF-Hitler-Doku schon wieder.
10 Stunden
Hitler. Ich habe in der Woche diese ganzen 10 Stunden Doku geguckt, weil die so gut nochmal aufbereitet ist und weil die das auch mal anders erzählt und eine Opferperspektive mehr einnimmt und so weiter, dass man halt sagen muss, die Doku an sich funktioniert und nicht der Punkt. Ne? Also.
Oder guck dir Tschernobyl an. Die Serie ist ja auch, du weißt viel.
Ja.
Nicht jeden einzelnen Punkt davon, aber du bist trotzdem irgendwie gespannt und irgendwie, ich hatte auch beim Zuschauen manchmal trotzdem das Gefühl, hey, was werden jetzt, wenn das eben nicht explodiert? Oder halt, wenn es explodiert und ich weiß, es explodiert nicht.
Ja.
Also es ist ja manchmal, wenn die in der Serie sagen, hey, wenn wir das nicht machen, dann droht vielleicht eine richtige Kernschmelze und dann fliegt uns alles um die Ohren und man weiß ja, das ist nicht passiert.
Ja, genau.
Das, und trotzdem
das
ist es spannend.
Das stimmt, bei Tschernobyl ist ein super Beispiel, weil du weißt ja eigentlich, wie es ausgeht im Prinzip. Du kannst auch, wenn du bei den Wikipedia-Einträgen liest, kannst du auch genau gucken, welche Strafen die einzelnen Protagonisten, je nachdem, wie man sie dann sieht, bekommen haben. Du kannst eigentlich bis auf das bisschen, was sie fiktional hinzugefügt haben, um die Story ein bisschen anzudicken, kannst du alles nachlesen. Auch was mit dem Hauptcharakter passiert. Das erzählen sie dir sogar ganz am Anfang der Geschichte, was mit dem Hauptcharakter passiert. Und trotzdem kümmerst du dich um diese, bist du involved in die Geschichte, involved irgendwie in diese Geschichte, weil es einfach so gut erzählt ist und auch Nebencharaktere so gut erzählt, dass du sagst, ja genau, das ist ein gutes Beispiel, wo das Spoilern am Ende gar nicht so schlimm ist. Ich will nochmal ganz kurz über so ein paar Studien oder zwei Studien sprechen, die versucht haben herauszufinden, was das, ich sag mal, die Einstellung zum Spoiler eigentlich über die Menschen selbst aussagt. Es gibt von der Albany State University und der Freien Universität Amsterdam eine Studie, die ist glaube ich irgendwie aus den 2014 oder so. Die hatten rund 350 ProbandInnen untersucht auf ihr Kognitionsbedürfnis. Das ist so die Frage, wie sehr genießt jemand tiefgehendes Nachdenken und hinsichtlich ihres Affektbedürfnisses. Das ist, wie sehr genießt jemand emotionale Stimulation. Und das haben sie verglichen mit, wie sie sich gegenüber gespoilerten und nicht gespoilerten Geschichten verhalten. Die haben das so gemacht, die haben erstmal so einen Persönlichkeitstest gemacht, um die eben einzuordnen mit dem Kognitions- und Affektbedürfnis. Und dann haben sie den TeilnehmerInnen Vorschauen von Kurzgeschichten gezeigt. Einige von diesen Vorschauen enthielten dann eben Informationen darüber, was in der Kurzgeschichte passiert, und andere nicht. Und dann wurden sie gefragt, welche dieser Geschichte würden sie denn jetzt lesen und welche nicht. Und das Interessante daran ist, dass die Geschichten, die einen Spoiler vorher hatten, die Personen, die hatten das niedrigste Kognitionsbedürfnis. Also es scheint so, als würden sie sich lieber auf Geschichten einlassen, die eher ihrer Erwartungshaltung entspricht. Sie wollen quasi den Rahmen abstecken, was sie verarbeiten müssen. Also die Personen, die gespoilerten Geschichten gelesen hatten, die hatten das wenigste Bedürfnis nach tiefergehendem Nachdenken. So kann man es vielleicht ausdrücken.
Okay.
Das Interessante daran ist, sie haben dann auch die Leute, die Geschichten lesen lassen, und das ist dann der interessante Punkt, die dann auch bewerten lassen. Und was da Interessantes rausgekommen ist, die Menschen mit dem höheren Affektbedürfnis, die mochten die ungespoilerten Geschichten mehr. Das kann man sich ja auch irgendwie erschließen, weil klar, die hatten emotionale Forderungen, fanden die gut. Und da ist dann wieder das Spannende, und das ist kurios, das Kognitionsbedürfnis spielte gar keine Rolle dann beim Mögen oder Nicht-Mögen in dieser Studie.
Okay.
Kritik an der Studie gibt es auch so ein bisschen, also haben die AutorInnen auch selber geäußert. Die ProbandInnen waren hauptsächlich Studierende, das ist jetzt auch
kein Bevölkerungsdurchschnitt.
Und man hat sich auch nicht angeschaut, welche persönlichen Vorlieben die Person hat. Also, ne, du reagierst natürlich, wenn du ein Horrorfan bist, anders auf eine Geschichte, als wenn du das nicht bist. Ne? Andererseits haben sie auch nicht erfasst, wie sehr sie involved sind am Ende. Ne? Auf seine Lieblingsgeschichte reagiert man dann natürlich auch anders. Eine andere Studie hat das schon ein bisschen breiter gefasst, von der University of California. Die hatten 800 Freiwillige und die haben eben auch einige Geschichten gespoilert und dann das Genusslevel gemessen. Da ist das Kuriose, was dabei rausgekommen ist, dass das Genusslevel bei den gespoilerten Geschichten sogar gesteigert war. Also offenbar haben die Leute, die die gespoilerten Geschichten gelesen haben, die mehr genossen. Und die haben das tatsächlich auch mit mehreren, ich sag mal, Genres probiert. Die hatten drei verschiedene. Die haben einmal so Whodunit, so Mystery-Geschichten halt. Die hatten einmal so Geschichten mit so einem ironischen Twist, wo plötzlich so, ah, okay, das ist doch ganz anders, als ich dachte. Und einmal Fiction mit ganz klarem Ende. Also ganz klar, klar erzählte Geschichten. Und da haben sie sich dann am Ende auch gewundert, warum die Spoiler-Geschichten besser angenommen worden sind. Benjamin Johnson von der Florida University und Judith Rosenbaum von der Maine University haben auch lange daran geforscht und haben sagen am Ende, ja, von diesen Genres beispielsweise ist es auch abhängig, wie sehr wir auf Spoiler reagieren. Wir sind mitunter sind wir bei lustigen Geschichten finden wir Spoiler nicht so schlimm, weil da zählt offenbar der Humor mehr. Bei harten Geschichten, die eine emotionale Geschichte erzählen, sind Spoiler eher ein bisschen, sagen wir mal, von Nachteil. Wichtig ist auch, und das hat ja die erste Studie schon rausgefunden, ob eine Person ein stärkeres oder schwächeres Bedürfnis irgendwie nach Kontrolle hat. Ne? Manche Menschen, und das geht in beide Richtungen, manche Menschen fühlen Kontrollverlust, wenn sie gespoilert werden, weil sie der Möglichkeit beraubt werden, das selbst zu erleben. Auf der anderen Seite gibt es Anzeichen dafür, dass Menschen eben Spoiler gezielt suchen, weil sie die Kontrolle darüber haben wollen, wie sie die Geschichte erleben.
Das sind also die Leute, die dann bei einem Buch sofort das Ende sofort lesen.
Genau. Ja, und das war ein schönes Beispiel. In einem Artikel habe ich gelesen, die Autorin, die war eine, die muss vorher immer alles spoilern, weil sie die Sicherheit haben will. Die hat beim letzten Teil Harry Potter erstmal das letzte Kapitel aufgeschlagen und gelesen, leben alle drei noch. Das war ja das Wichtigste. Sie hat auch gesagt, es hat ihr natürlich nichts versaut, weil am Ende steckt in dem Buch ja so viel drin und du hast ja trotzdem da Tode und Tragödien, die dich fertig machen. Aber für sie war es halt vorher wichtig zu wissen, meine drei Hauptcharaktere, die sterben nicht. Und das geht auch vielen so. Also besonders wenn Menschen eben sehr in diese Charaktere irgendwie invested sind, suchen sie nach Spoilern, dass ihnen nichts passiert. Oder aber, wenn ihnen was passiert, dass sie sich wenigstens darauf vorbereiten können. Dass sie sagen können, okay, es wird passieren, ich kann damit im Laufe der Geschichte schon umgehen und ich weiß, es wird irgendwann kommen.
Tja, aber wie löst sich das jetzt auf? Werden wir diesen Konflikt jemals lösen können zwischen Leuten, die gespoilert werden, die nicht gespoilert werden wollen, die sich aktiv spoilern lassen?
Nee, wir werden den Konflikt nicht lösen können, vor allem weil Social Media oder in den sozialen Netzwerken gibt es auch genug Leute, denen es einfach Spaß macht, den anderen den Spaß zu verderben, sage ich mal, die Sachen raushauen. Auf der anderen Seite wollen viele ja auch gar nicht bewusst spoilern und teilen einfach nur, guck mal, ich schaue jetzt die erste Folge von meiner Lieblingsserie, sie ist wieder da, juhu. Andere Leute finden das scheiße. Also wir werden es nicht gelöst bekommen. Ich habe eine Tabelle gefunden vom Portal Vulture.com, ein Leitfaden für AutorInnen dort, das ist schon ein bisschen älter, aber der gibt immer noch ziemlich Sinn, ab wann Spoiler markiert werden müssen. Also ab wann man quasi unmarkierte Spoiler in den Text einbauen darf. Und die haben dann tatsächlich so eine Tabelle gemacht mit der Spalte, unmarkierte Spoiler sind erlaubt in einem Text innerhalb eines Artikels, wenn bei Reality-Shows sofort, wenn die Episode fertig ist, bei Erzählformaten einen Tag, nachdem die Sendung gelaufen ist, bei Filmen am Montag, nachdem der Film in die Kinos gekommen ist, bei Theaterstücken einen Monat, nachdem sie laufen, weil da hängt ja auch Geld dran, ne? Bei Büchern 3 Monate, nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Das ist schon ziemlich hart auch. Ja. Und bei Opern 100 Jahre. Aber das halte ich eher nach...
100 Jahre?
Ja, das halte ich eher für einen Gag.
Das ist wirklich... Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein Gag. Okay, jetzt 100 Tage, aber ja.
Und tatsächlich haben sie dann noch eine zweite Spalte mit, wann es in Überschriften erlaubt ist, zu spoilern. Oder eben in Artikeln, die nichts mit dem Spoiler zu tun haben, mit der Show zu tun haben. Und da ist es dann nochmal ein bisschen härter, also bei Reality-Shows genau das gleiche, bei narrativen Shows dann 3 Tage nachdem, bei Filmen erst 1 Monat nach Filmstart, also wenn er dann quasi schon fast wieder raus ist, dann auch so weiter. Und bei Opern steht dann niemals.
Okay, ja, ich glaube, es ist ein Gag.
Ja. Also am Ende
oder vielleicht sind die Opa-Fans auch wahnsinnig.
Ja,
wahnsinnig,
wenn, Spoiler, ich weiß ja nicht, wie das in New York ist. Die Wildshire ist ja ein Portal mit based in New York. Vielleicht ist das.
Ist das richtig krass dort?
Weil er geht in Manhattan, wird mit Manhattan
wird doch nicht geredet, wenn du, nee. Du darfst nicht mal sagen, du warst in der Oper.
Man darf auch heute noch nicht spoilern, worum es eigentlich in Cats geht.
Richtig. Das ist ja, aber das ist ja nicht mehr in der Oper.
Ach so, ja, ist ein Musical, stimmt. Musical.
Ich dann weiß. Ritt der Walküren?
Aber der Wagner ist ja auch schon lange tot. Also ich glaube, das dürftest du mittlerweile.
Ja, aber nicht in der Überschrift.
Ja, niemals. Das ist ja im Ring dann, also ja gut.
Was mit Siegfried passiert, werden wir nie eine Überschrift erfahren.
Ich glaube, am Ende bleibt nur, wenn ich bei meiner Lieblingsserie oder bei meinem Lieblingsfilm, auf dem ich mich sehr freue, nicht gespoilert werden will, dann muss ich entweder sofort reingehen und sofort schauen.
Oder das Internet abschalten.
Oder das Internet abschalten, exakt.
Ja.
Ja.
Ist nicht so einfach.
Jetzt immer an dem Punkt.
Aber vielleicht können wir ein bisschen entspannter werden.
Ich glaube auch.
Das wäre auch ganz cool.
Ich glaube auch. Einfach nicht dann sich gegenseitig hassen. Wieder Diskussionskultur. Naja. Jetzt immer an dem Punkt, den ich gespoilert hatte, aber wir haben auch über enttäuschte Erwartungshaltung gesprochen. Martin, Plot-Twist? Martin stirbt nicht. Weil der muss nämlich die nächste Folge machen.
Alter, Doppeltwist.
Nächste crazy. Woche. Verrückt, oder?
Ja.
Schreibt uns doch eure Lieblingsspoiler.
Ja.
Wann
seid ihr mal gespoilert worden?
Wann seid ihr hart gespoilert worden und sind Freundschaften deswegen auseinandergegangen? Schreibt es uns in die Kommentare hier auf filmmagazin.audio oder mail@filmmagazin.audio oder kommentiert einfach irgendwo in den sozialen Netzwerken bei uns. @filmmagazin sollte schon dabei sein, sonst können wir es nicht lesen.
Ja. Wir wollen es auch spoilern.
Euer Twitter reinschreibt einfach. Einfach mal tweeten. Ja, übrigens als Antwort auf das Filmmagazin. Gut, dann euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder mit Martins Geschichte dann, hoffentlich.
Gucken, ob ich bis dann überlebe.
Mal gucken. Ja, bis dann.
See you.
Tschüss.